Als ich ungefähr 19 Jahre alt war, zog ich in einen anderen Bundesstaat, um eine Universität zu besuchen, an die ich seit meinem ersten Jahr der Highschool wollte. Es war eine private vierjährige Universität, versteckt in einer ländlichen Bergregion im Nordosten. Die Schule selbst war nicht schlecht, aber die Gegend war dafür bekannt, dass dort viele Drogen konsumiert wurden und man ein paar Mal pro Woche Sirenen hörte. Ihr wisst schon, was für ein Ort das war. Jedenfalls zog ich in mein Wohnheimzimmer ein und fing an, meine wichtigsten Sachen und alles, was ich für den Unterricht brauchte, auszupacken. Da ich Biologie studierte und mich auf Medizin vorbereitete, hatte ich eine Menge Lehrbücher und erforderliche Ausrüstung dabei. Während ich alles herumräumte, öffnete jemand die Tür, sah mich an und begann auf Spanisch zu sprechen. Meine Stiefmutter ist Puerto-Ricanerin, daher verstehe ich ziemlich viel Spanisch, spreche es aber nicht. Ich versuchte, so höflich wie möglich zu sein und sagte ihm, dass ich es nicht verstehe, und er bemühte sich dann, mir klarzumachen, dass er mein Mitbewohner sei und Juan heiße. Ich schenkte ihm ein freundliches Lächeln, damit er wusste, dass ich es verstanden hatte, und er ging, um sein Gepäck auf seinem Bett auszupacken. Von Anfang an merkte ich, dass dieser Typ irgendwie seltsam war. Er drehte sich ständig um und warf mir alle paar Sekunden Blicke zu, ohne erkennbaren Grund. Ich sagte ihm nichts dazu, aber jedes Mal, wenn ich ihn anschaute, drehte er sofort den Kopf weg. Ich war mit dem Auspacken fertig und sagte Juan, dass ich zum Speisesaal ginge, um etwas zu essen zu holen und später zurückkäme. Großer Fehler. Ich verließ mein Zimmer und Juan folgte mir direkt in den Speisesaal. Ich dachte, er hatte wahrscheinlich Hunger und brauchte einfach nur einen Freund. Deshalb machte ich mir keine weiteren Gedanken und versuchte, möglichst nett zu sein. Aber jedes Mal, wenn ich versuchte, mit ihm zu sprechen oder zu interagieren, bekam ich nur knappe Antworten oder er ignorierte mich völlig, während er mir beim Essen zusah. Was das Ganze noch seltsamer machte, war die Tatsache, dass er nichts zu essen bestellte, außer einem Glas Wasser. Kurz gesagt, ich beendete mein Essen und er folgte mir zurück ins Wohnheim, immer noch wortlos und mich anstarrend. Dann sagte ich Juan, dass ich Unterricht hätte und ihn später sehen würde. Natürlich war das gelogen, weil die Kurse erst in der folgenden Woche beginnen sollten, aber ich hoffte, er würde den Hinweis verstehen. Er sagte nichts, nickte nur, anscheinend hatte er es verstanden, und ich ging. Der Campus war riesig, über 2000 Acres groß, also wusste ich, dass die Chancen, dass er mich finden würde, gering waren. Nach einer Stunde, in der ich etwas Zeit für mich genoss, beschloss ich, dass es Zeit war, zurückzugehen, da wir eigentlich nicht länger als bis zu einer bestimmten Uhrzeit draußen sein sollten. Ich kehrte in mein Wohnheim zurück und war überrascht, dass Juan nicht da war. Ich dachte, er sei wahrscheinlich auf der Toilette, ließ mich auf mein Bett fallen und öffnete meinen Laptop, um ein paar Videos zu schauen. Als ich ihn aufklappte, traf mich der Schock. Alle meine persönlichen Dateien waren verschoben worden, einige sogar gelöscht. Eine Datei hieß Open, etwas, das ich definitiv nicht erstellt hatte. Ich war extrem nervös, aber beschloss, entgegen meinem besseren Wissen nachzusehen, was in dieser Datei war. Das wenige, was ich sah, drehte mir fast den Magen um. Als ich sie öffnete, merkte ich sofort, dass sich darin verstörende Bilder und Videos mit extremster Kinderpornografie befanden. Genau in diesem Moment kam Juan ins Zimmer und ich fragte ihn wütend, ob er etwas an meinem Laptop gemacht habe, und zeigte ihm, was ich sah. Sein Gesicht wurde kreidebleich und seine Augen rissen sich weit auf, während er stammelnd versuchte, mir eine Erklärung zu geben, offensichtlich gelogen und behauptend, er sei es nicht gewesen. Ich wusste, dass er es gewesen sein musste, denn nur er und ich hatten einen Schlüssel für dieses Zimmer, und seine Lügen waren viel zu durchschaubar. In diesem Moment nahm ich meinen Laptop und ging ohne zu zögern direkt zur Rezeption, um dem Aufseher des Wohnheims alles zu erzählen. Sie rief den Sicherheitsdienst des Campus sowie die Polizei. Und zum Glück verhafteten sie Juan, nachdem sie meinen Laptop überprüft hatten. Es stellte sich heraus, dass Juan vorbestraft wegen Pädophilie war und solche Dinge schon mehrfach gemacht hatte. Ich weiß bis heute nicht, wie er es an die Universität geschafft hatte, wenn sie einen gründlichen Hintergrundcheck durchgeführt hätten. Es versteht sich von selbst, dass ich das Zimmer für ein ganzes Semester alleine hatte, weil sie keinen Ersatzmitbewohner finden konnten. Ich gebe zu, dass es etwas langweilig war, alleine zu sein, aber es war 100-mal besser, als mit einem registrierten Sexualstraftäter das Zimmer teilen zu müssen. Als ich 21 Jahre alt war, wechselte ich an eine Universität in San Francisco und sah mir eine Anzeige für ein Zimmer auf Craigslist an. Es war eine sehr schöne Zwei-Zimmer-Wohnung mit niedriger Miete und in der Nähe des Campus, also der ideale Ort. Das Mädchen, das dort wohnte, war 29 Jahre alt und hieß Beth. Sie war groß und kräftig gebaut, hatte pechschwarzes Haar und trug blasses Make-up. Sie wirkte freundlich, wenn auch etwas still, aber sie schien mich zu mögen und stimmte zu, dass ich einziehe. An meinem ersten Abend dort gingen wir Pizza essen und da fiel mir schon auf, dass etwas ein bisschen merkwürdig an ihr war. Während des gesamten Essens wiederholte sie ständig, dass ich wie Shia LaBeouf aussähe. Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte, also ließ ich es einfach mit einem »Danke« stehen. Ich meine, ich sah ihm überhaupt nicht ähnlich. Es ergab also keinen Sinn. Als wir nach Hause kamen, fragte sie mich, ob ich ihr Zimmer schon gesehen hätte, worauf ich verneinte, also zeigte sie es mir. Ihre Wände waren mit Postern von Shia LaBeouf bedeckt und sie hatte sogar ausgedruckte Fotos von ihm überall an ihren Spiegel geklebt. Sie besaß all seine Filme, Indiana Jones, Transformers, alles Mögliche. Ich wusste wirklich nicht, was ich davon halten sollte. Es war unheimlich, aber nachdem sie den ganzen Abend gesagt hatte, ich sähe ihm ähnlich, war mir nun klar, dass sie besessen von diesem Typen war. Ein paar Wochen vergingen und ich sah sie eigentlich kaum. Wir verbrachten keine Zeit miteinander. Sie kam von der Arbeit nach Hause und verschwand praktisch sofort in ihrem Zimmer, wo sie den ganzen Abend blieb. Sie hatte ein schrilles, gruseliges Lachen und ich hörte sie nachts durch die Wände lachen. Ich fragte mich, was zum Teufel sie da drin machte. Gelegentlich kam sie heraus und redete ein paar Minuten, immer sehr lallend, sodass ich vermutete, dass sie viel trank. Manchmal sagte sie gar nichts, sondern stand einfach nur im Flur und starrte mich an, während ich im Wohnzimmer war. Ich drehte mich um, sah sie dort stehen, erschrak und sagte, »Hallo Beth«, woraufhin eine lange, seltsame Pause folgte und dann dieses hohe, unheimliche Lachen. Es war unangenehm, in ihrer Nähe zu sein und es jagte mir einen Schauder über den Rücken. Eines Nachts wachte ich gegen 2 Uhr morgens auf, weil ich hörte, wie offenbar die Haustür aufgeschlossen wurde. Ich ging aus meinem Schlafzimmer und alle Lichter waren aus, aber ich konnte Beth an der Haustür stehen sehen, wie sie ihr Gesicht daran presste und immer wieder das Schloss auf- und zudrehte. Jedes Mal, wenn sie den Riegel bewegte, murmelte sie meinen Namen. Sie dort im Dunkeln, stehen zu sehen, wie sie meinen Namen murmelte, hat mich wirklich erschreckt. Und es machte es nicht besser, dass sie aussah wie eine größere Version des Mädchens aus Ring. Eines Abends schaute ich Gladiator, als sie schwankend aus ihrem Zimmer kam und das Licht im Wohnzimmer einschaltete, sodass ich den Film unterbrechen musste, was ziemlich nervig war. Dann fragte sie mich, ob ich von ihrem Ex-Freund hören wollte. Kein einfaches Thema, aber ich sagte ja und saß dann unangenehm da und hörte ihr zu. Nach 10 Minuten war sie so aufgebracht, dass sie aus voller Kehle über ihre Trennung schrie. Ich machte mir Sorgen, dass die Nachbarn die Polizei rufen würden, und sie hörte nicht auf mich, als ich sie bat, leiser zu sein. Zwischen all ihrem Gebrüll sagte sie etwas, das mir eiskalt den Rücken runterlief. Sie schrie in ihrer Rage: »Ich werde ihm die Kehle durchschneiden.« Das änderte alles. Auf einmal hatte ich keine Ahnung mehr, wozu dieses Mädchen in der Lage war. Sie war im Grunde eine Fremde für mich, und alles, was ich bis dahin von ihr gesehen hatte, wurde plötzlich erschreckend beunruhigend. Nach ein paar weiteren Minuten bedankte sie sich dafür, dass ich ihr zugehört hatte, und stieß wieder ihr schrilles Lachen aus. Ich ging ziemlich schnell in mein Zimmer, um zu schlafen. Ich fühlte mich unwohl, mit ihr im selben Haus zu sein, und das Schlimmste war, dass meine Zimmertür kein Schloss hatte. Ich schob die Kante meiner Kommode vor die Tür, damit sie als provisorische Barrikade diente. Ich wachte schließlich mitten in der Nacht auf, weil ich hörte, wie meine Kommode über den Boden geschoben wurde. Beth drückte gegen die Tür. Ich machte das Licht an und schrie sie an, dass sie aufhören solle. Durch den Spalt der Tür konnte ich sehen, dass sie total betrunken war und einen wahnsinnigen Blick in den Augen hatte. Ich drückte die Tür zu und rief ihr zu, sie solle schlafen gehen. Dann hörte ich, wie sie in ihr Zimmer zurückging, aber ich konnte nicht mehr einschlafen. Am nächsten Morgen, als ich auf den Flur trat, blieb mir das Herz stehen. Neben meiner Tür lag eines ihrer Fleischmesser auf dem Boden. Mir lief ein Schauer über den Rücken, und ich konnte nicht aufhören, daran zu denken, wie sie gesagt hatte, sie würde diesem Kerl die Kehle durchschneiden. Ich stellte sie zur Rede, und sie meinte, sie könne sich weder daran erinnern, gegen meine Tür gedrückt zu haben, noch daran, mir von ihrem Ex-Freund erzählt zu haben. Das reichte mir. Mein Vertrag war monatlich kündbar, also suchte ich mir eine andere Unterkunft und zog aus. Einen Monat, nachdem ich ausgezogen war, meldete sie sich bei mir. Ich war mit einem Freund im Kino und hatte mein Handy ausgeschaltet. Als ich rausging, schaltete ich mein Telefon wieder ein, und zu meinem Erstaunen hatte ich in den letzten 2 Stunden über 40 SMS von ihr bekommen. Es waren völlig verrückte Nachrichten, die von »Hallo, wie geht's?« bis zu »Ich hasse dich« reichten. Es war wahnsinnig. Ich antwortete nicht und hörte nie wieder etwas von ihr. Ich frage mich bis heute, wenn ich die Kommode nicht vor meine Tür geschoben hätte, wäre sie dann heimlich in mein Zimmer gekommen und hätte mir die Kehle durchgeschnitten? Mir läuft immer noch ein Schauer über den Rücken, wenn ich daran denke. Das ist eine Gruselgeschichte über einen Typen, den ich früher kannte. Wir waren ein paar Jahre lang so etwas wie Freunde, bevor das passierte, aber nicht besonders eng. Ich war an der Uni und sah ihn manchmal auf Partys. Sein Name war Nick und wir hatten immer eine gute Zeit, wenn er dabei war. Ich schätze, ich hatte eine Weile das Gefühl, dass wir gute Freunde waren, obwohl wir außerhalb dieser Anlässe eigentlich nichts zusammen unternahmen. Damals wohnte ich mit 3 Freunden in einem Haus. Wir mieteten das ganze Haus und teilten die Miete gleichmäßig, sodass jeder nur $350 zahlte, was ziemlich günstig war. Allerdings waren das Dollar von 2006, also war es kein so unglaubliches Schnäppchen, wie es heute vielleicht klingt. Das Haus war alt und in schlechtem Zustand, der Boden knarrte und war immer dreckig, selbst nach dem Putzen. Und es war so schlimm, dass wir fast immer Schuhe drinnen trugen. Es lag nicht weit vom Campus entfernt, also war es für uns Studenten ein guter Ort. Eines Abends ging ich mit 2 Mitbewohnern und einem anderen Freund in eine Bar. Wir sahen Nick dort und er zog sich einen Stuhl heran, um sich zu uns zu setzen. Nach ein bisschen Smalltalk erwähnte er, dass er einen neuen Platz zum Wohnen brauchte. Er lebte allein in einer Wohnung, konnte sie aber nicht mehr bezahlen und musste ausziehen. Als wir in dieser Nacht die Bar verließen, unterhielten sich mein Mitbewohner Sean und ich auf dem Rückweg. Er meinte, wir hätten doch einen freien Raum im Haus, der als Schlafzimmer taugen könnte. Eigentlich war es ein großer Abstellraum direkt neben dem Wohnzimmer, gerade groß genug, um ein Einzelbett hineinzustellen. Trotzdem fand Sean es eine gute Idee, Nick einziehen zu lassen, und ich stimmte zu. Nachdem wir darüber gesprochen hatten, beschlossen wir, ihn einzuladen. Nick kam, um sich den Raum anzusehen, den wir bereits freigeräumt hatten. Überraschenderweise wirkte er ohne den ganzen Krempel darin recht groß. Es gab eine Lampe, eine Steckdose, aber kein Fenster. Als er ihn sah, nahm er sofort an. Vermutlich, weil er nicht viele Optionen hatte. Am Anfang schien es eine gute Idee zu sein, dass Nick einzog. Jeder sparte ein bisschen Geld und jemanden mehr im Haus zu haben, klang lustig. Nick war locker drauf und wir verstanden uns alle ganz gut. Wir verbrachten Zeit zusammen, schauten Filme und kochten manchmal abends gemeinsam. Eine Zeit lang lief alles gut. Eine Sache sollte man über ihn wissen. Er rauchte, und ich meine damit nicht Zigaretten. Wir waren Studenten und Kiffen war ziemlich normal. Einer meiner anderen Mitbewohner machte das auch, also war es zunächst keine große Sache. Aber Nick rauchte die ganze Zeit. Ich hatte keine Ahnung, woher er das Geld dafür nahm, denn so viel wie er rauchte, musste das teuer sein. Einige Wochen vergingen, bevor etwas wirklich Seltsames passierte. Ich kam eines Nachmittags nach einer Vorlesung nach Hause. Als ich mich der Tür näherte, sah ich, dass Post gekommen war. Meistens war es Werbung, aber manchmal waren Coupons dabei, die ich nutzte, also holte ich sie aus dem Briefkasten und ging ins Haus. Ich setzte mich im Wohnzimmer an den Couchtisch und breitete die Post vor mir aus. Zu meiner Überraschung war ein Umschlag von Capital One, der Kreditkartenfirma, an mich adressiert. Zuerst dachte ich, es wäre Werbung, um eine Karte zu beantragen, aber als ich ihn öffnete, war tatsächlich eine neue Karte mit meinem Namen darin. Ich hielt das für einen Fehler und rief dort an. Nach ewigem Warten in der Leitung sprach ich schließlich mit jemandem, der mir versicherte, ich hätte die Karte beantragt, mir aber die Option gab, sie zu kündigen. Ich war immer noch verwirrt, aber kündigen erschien mir das Beste. Nachdem ich aufgelegt hatte, dachte ich ein paar Minuten darüber nach. Zum ersten Mal kam mir der Verdacht, dass Nick dahinter stecken könnte, weil er im Haus lebte und vielleicht eine Kopie meiner wichtigen Unterlagen gemacht hatte, während ich weg war. Jemanden ohne Beweise zu beschuldigen, war mies. Also war ich unsicher. Ich sprach mit einem anderen Mitbewohner in der Hoffnung, einen Anhaltspunkt zu bekommen. Aber ich war der Einzige, der so eine mysteriöse Karte bekommen hatte. In den folgenden Tagen begannen Dinge im Haus zu verschwinden. Sia, einer meiner Mitbewohner, meinte, in seinem Zimmer fehlte Geld. Wir begannen alle, Nick zu verdächtigen. Vielleicht, weil wir ihm nicht mehr so sehr vertrauten und weil all das kurz nach seinem Einzug angefangen hatte. Als Nick an diesem Abend nach Hause kam, stellten wir ihn im Wohnzimmer zur Rede. Kaum hatte ich ihn beschuldigt, wurde er richtig wütend und fing an, mich anzuschreien. Ich saß auf dem Sofa und er kam direkt auf mich zu, stellte sich über mich und forderte mich auf, aufzustehen. Ich wusste, dass es eine Prügelei geben würde, wenn ich aufstand. Also blieb ich sitzen. Trotzdem beugte er sich herunter und packte mich am T-Shirt, um mich hochzuziehen, und hätte es fast zerrissen, bevor einer der anderen Jungs ihn wegzog. Dann sah ich, wie er sich umdrehte und meinem Kumpel Andrew einen Schlag versetzte. In dem Moment gingen wir alle dazwischen, brachten ihn zu Boden, hielten ihn fest und ließen ihn schließlich wieder hochkommen. Er wurde danach nicht wieder gewalttätig und wir schafften es, ihn aus dem Haus zu werfen. Ich hatte Angst, dass er zurückkommen und alles kaputt machen würde. Aber in dieser Nacht tauchte er nicht mehr auf. Ich weiß bis heute nicht, wo er übernachtet hat, aber ich war froh, dass er weg war. Allerdings hatte er noch einen Schlüssel, also blieb ich nervös. In den nächsten Tagen sahen wir ihn weder in der Schule noch im Haus. Eines Nachts, ziemlich spät, wahrscheinlich um 3 Uhr morgens, konnte ich nicht schlafen und lag wach, als ich hörte, wie die Haustür geöffnet wurde. In dem Moment wusste ich, dass es Nick war. Es konnte niemand anders sein. Kurz darauf hörte ich Schritte auf der Treppe und meine Zimmertür wurde aufgerissen. Nick kam direkt auf mich zu, ging an mein Bett, packte mich an der Schulter und warf mich auf den Boden. Ich war wach genug, um Hilfe zu schreien, und innerhalb von Sekunden kamen zwei meiner Mitbewohner hereingestürmt, um mir zu helfen, gegen ihn zu kämpfen. Sie brachten ihn zu Boden und hielten ihn wieder fest. Dieses Mal rief ich die Polizei, was wir eigentlich schon beim ersten Mal hätten tun sollen. Während die Beamten da waren, erzählte ich ihnen von der Kreditkarte. Sie bearbeiteten solche Fälle nicht direkt, aber gaben mir die Nummer der Finanzdeliktabteilung. Anscheinend ist Kreditkartenbetrug ziemlich ernst, und als ich dort anrief, konnten sie beweisen, dass Nick die Karte beantragt hatte. Ich weiß nicht genau, wie sie das nachvollzogen, aber jedenfalls hatten wir damit einen Beweis, dass er es gewesen war. Das war aber noch nicht das Ende. Wir mussten noch aufräumen, was er in seinem Zimmer hinterlassen hatte. Als wir es leer räumten, fanden wir eine kleine durchsichtige Plastikbox, hellblau. Ich öffnete sie und darin lagen mehrere gebrauchte Spritzen und anderes drogenbezogenes Zeug. Er verbrachte eine Zeit im Gefängnis, aber als er wieder draußen war, hielt er sich von uns fern und wir hatten keinen Kontakt mehr zu ihm. Am Ende des Semesters brach er die Uni ab und ich glaube, er zog weit weg. Um anzufangen, ich bin 27 Jahre alt und habe vor ein paar Jahren mein Studium abgeschlossen, aber das hier passierte in meinem ersten Jahr, als ich noch auf dem Campus wohnte. Für diejenigen, die nicht wissen, wie das funktioniert, man beantragt einen Platz im Wohnheim und dann wird einem automatisch ein Mitbewohner zugeteilt. Man füllt ein kleines Formular aus, damit sie versuchen, dich mit jemandem Kompatiblem zusammenzulegen. Aber ich vermute, dass es mehr oder weniger zufällig geschieht. Ich begann als sogenannter reifer Student, weil ich ein paar Jahre Pause gemacht hatte, um Geld zu sparen. Also war ich 21 in meinem ersten Jahr. Das war wohl das Einzige, was sie wirklich berücksichtigt haben. Mein Mitbewohner hieß Danny und war so ein Punkrock-Typ. Stachelfrisur und immer Band-T-Shirts. Er war auch etwas älter als der Durchschnitt, so wie ich. Ich glaube, er war 22. Er kam vor mir an und nahm sich das Bett weiter weg von der Tür. Als ich einzog, stand er auf und wir gaben uns die Hand. Er wirkte nett, aber nach ein bisschen Gespräch merkte ich, dass wir nicht viel gemeinsam hatten. Ich mochte lesen und Videospiele, während Danny mehr auf laute Musik und Partys stand. Etwas, das mich wirklich störte, war, dass er Zigaretten rauchte und der Geruch blieb in unserem Zimmer hängen. Im Gebäude herrschte natürlich Rauchverbot, aber der Geruch kam von seiner Kleidung. Es war kein Grund für einen Streit, aber es sorgte doch für eine gewisse Spannung zwischen uns. Wir verbrachten nicht viel Zeit zusammen. Ich hatte ein paar Freunde auf unserem Flur gefunden, aber Danny war fast immer allein. Etwa einen Monat später ging er an den meisten Wochenenden außerhalb des Campus feiern, wahrscheinlich auf Punk-Konzerte oder so. Das Einzige, was ich wusste, war, dass er früh ging und spät zurückkam. Oder manchmal gar nicht in der Nacht zurückkam. Wenn ich raten müsste, schlief er nur die Hälfte der Zeit in unserem Zimmer, was mich nicht störte, weil ich dann mehr Platz hatte. Er hatte keine Freunde im Wohnheim gefunden, aber fing an, sich mit ein paar Typen zu treffen, die nicht an unserer Uni waren. Sie wirkten auch wie Punkrocker. Vermutlich hatte er sie bei einem Konzert kennengelernt. Sie kamen gelegentlich in unser Zimmer, blieben aber meistens nicht lange. Doch eines Abends kam ich in unser Zimmer und fand 4 oder 5 von diesen älteren Typen dort, die Bier tranken. Und einer rauchte sogar eine Zigarette, auch wenn er den Rauch zum Fenster hinausblies. Sie waren wahrscheinlich 30 oder älter. Ich grüßte sie und versuchte, meine Unbehaglichkeit zu verbergen, aber nach weniger als 5 Minuten ging ich ins Zimmer eines Freundes und blieb dort bis spät. Als ich in dieser Nacht gegen 1 Uhr morgens wiederkam, waren sie schon weg und Danny war an diesem Tag auch nicht zurückgekommen. Am nächsten Abend jedoch kam er um 22 Uhr zurück. Wir redeten nicht viel, weil ich an meinem Computer lernte. Aber als ich ihn anschaute, sah er aus, als hätte er überhaupt nicht geschlafen. Wenn ich raten müsste, war er mit Alkohol und Drogen unterwegs gewesen. Eigentlich war das ziemlich offensichtlich. Mit der Zeit tauchten Dannys neue Freunde immer öfter auf. Ich verstand nicht, warum er sich mit diesen älteren Typen abgab und versuchte, sie so gut es ging zu meiden, indem ich mehr Zeit in der Bibliothek oder bei meinen Freunden auf dem Flur verbrachte. Einmal bekam Danny eine Verwarnung, weil er sie ins Wohnheim gebracht hatte, und er war auch schon wegen Rauchens im Gebäude verwarnt worden. Es sah langsam so aus, als könnte er rausgeworfen werden. So schlimm es klingt, ich habe es fast erwartet. Ich hasste ihn nicht, aber es war einfach lästig, so einen Mitbewohner zu haben. An einem anderen Abend feierten Danny und seine Freunde wieder in unserem Zimmer. Ich ging rein und blieb kurz, merkte aber schnell, dass es nicht mein Umfeld war. Es gab keine Drogen oder so, aber einer seiner Freunde machte mir ein ganz schlechtes Gefühl. Ich erinnere mich nicht an seinen Namen, aber der Typ musste ungefähr 35 sein und wog bestimmt über 150 Kilo. Er war kahl, trug eine Jeansweste und kaputte Jeans. Gegen 22 Uhr schlich ich mich wieder rüber ins Zimmer eines Freundes, wie ich es in solchen Situationen oft machte. Da das direkt nebenan war, konnte ich sie die ganze Nacht hören. Nach Mitternacht hörte ich, wie der Wohnheimassistent Array mit ihnen sprach, wegen des Lärms. Nach einer kurzen Diskussion hörte ich schließlich, wie sie alle gingen. Danach ging ich zurück in mein Zimmer und lüftete erst einmal den Zigarettenqualm hinaus, dann legte ich mich schlafen. Am nächsten Tag sah ich Danny nicht, auch nicht am Tag danach. Es war noch normal, dass er ein, zwei Tage verschwand, aber nach einer Woche machte ich mir Sorgen. Wir standen kurz vor den Prüfungen des ersten Semesters, also waren wir schon ein paar Monate Mitbewohner. Ich fragte im Wohnheim herum, aber niemand hatte ihn gesehen. Ich versuchte sogar, ihn anzurufen, aber sein Handy ging sofort auf die Mailbox. Ich schickte mehrere Nachrichten, bekam aber keine Antwort. Schließlich beschloss ich, ihn als vermisst zu melden. Ich ging zum Sicherheitsbüro des Campus und erzählte ihnen von Danny. Ich ging von dort weg mit einem etwas schlechten Gewissen, weil ich es nicht früher gemeldet hatte, aber ich hoffte, dass er bald mit einer vernünftigen Erklärung wieder auftauchen würde. Nachdem ich ihn gemeldet hatte, befragte mich die Campus-Sicherheit noch ein paar Mal und wollte etwas über seine Freunde und diese älteren Typen wissen, mit denen er rumhing. Ich erzählte alles, was ich wusste, was nicht besonders viel war. Seine Freunde auf dem Campus waren kaum vorhanden und diese älteren Typen blieben ein Rätsel. Ich hatte sie nie richtig kennengelernt und nicht einmal eine Möglichkeit, sie zu kontaktieren. Eines Abends saß ich mit ein paar Freunden im Gemeinschaftsraum, als wir ein Polizeiauto vor dem Wohnheim halten sahen. Aus dem Fenster sahen wir, wie ein paar Polizisten ausstiegen und direkt zum Zimmer des Wohnheimassistenten gingen. Ich hatte sofort das Gefühl, dass es um Danny ging. Später kam der RA zusammen mit den Polizisten zu mir ins Zimmer. Sie stellten mir dieselben Fragen wie die Campus-Sicherheit. Es ging immer darum, wann ich ihn zuletzt gesehen hatte und mit wem er zusammen war. Ich wiederholte meine Antworten, aber die Polizisten wirkten, als würden sie mich verhören. Es war, als glaubten sie mir nicht oder dachten, ich würde etwas verheimlichen. Wahrscheinlich fanden sie es merkwürdig, dass ich nicht wusste, wer die Freunde meines Mitbewohners waren. Die Polizisten gingen nach einer Weile wieder und wir redeten alle noch länger darüber. Manche dachten, er sei abgehauen, andere meinten, ihm sei etwas Schlimmes passiert. Aber niemand wusste irgendetwas Genaues. Es vergingen ein paar Wochen ohne Nachricht von Danny. Die Polizei kam noch ein paar Mal, sprach aber nicht mehr mit mir. Ich nehme an, sie schlossen mich irgendwie als Verdächtigen aus. Die Polizei glaubte, dass Danny irgendwie mit diesen älteren Typen zu tun hatte. Schließlich fanden sie sie auch, aber die halfen meiner Meinung nach nicht wirklich weiter. Einer oder mehrere von ihnen mussten mit seinem Verschwinden zu tun haben, ob es ein Unfall war oder etwas anderes. Aber wir bekamen nie eine Antwort. Das Jahr ging ohne meinen Mitbewohner weiter. Mein erstes Studienjahr begann gut, aber die Dinge wurden schnell seltsam. Ich wohnte in einem Studentenwohnheim, wo alle einen Mitbewohner hatten. Die Zimmer waren groß genug, also dachte ich, es würde nicht so schlimm sein. Mein Mitbewohner, ein Typ namens Kevin, hatte jedoch eine Art, alles um sich herum unangenehm wirken zu lassen. Er sprach kaum, ging nie raus und verbrachte die ganze Zeit gekrümmt über seinem Laptop, klickte in irgendeinem Spiel oder was auch immer er gerade tat. Die meisten Leute in unserem Stockwerk wussten nicht einmal, wie er aussah, weil er sich nie vorgestellt oder das Zimmer verlassen hatte, außer wenn es unbedingt nötig war. Am Anfang versuchte ich freundlich zu sein. In der ersten Woche freundete ich mich mit fast allen auf dem Stockwerk an. Ich war schon immer extrovertiert, also fiel mir das leicht. Kevin hingegen schien keine Ahnung zu haben, wie man mit Leuten spricht. Ich lud ihn immer wieder ein, mit uns auszugehen, aber er lehnte immer ab, ohne den Blick vom Bildschirm zu heben. Nach einer Weile gab ich einfach auf. Unser Zimmer war einfach eingerichtet. Zwei Betten an gegenüberliegenden Wänden mit unseren Schreibtischen daneben. Meiner stand am Fenster, seiner gegenüber der Tür. Jedes Mal, wenn ich reinkam, saß er dort, mit dem Rücken zu mir, tippte ununterbrochen. Eines Nachmittags ging ich ins Zimmer, um etwas zu holen. Kevin saß an seinem üblichen Platz, starrte auf den Bildschirm und tippte. Er sah nicht einmal hoch und erkannte mich nicht, schrieb einfach weiter, als wäre ich nicht da. Das wurde zur Norm und ehrlich gesagt störte es mich. Die Spannung im Zimmer war erdrückend, also fing ich an, das Zimmer so gut es ging zu meiden. Ich kam nur zum Schlafen zurück, ging morgens früh raus und kam spät abends, manchmal nach Mitternacht, zurück. Egal wie spät ich kam, Kevin war immer wach, immer an seinem Schreibtisch. Es war, als würde er nie schlafen. Vielleicht tat er es, wenn ich nicht da war, aber das kümmerte mich inzwischen nicht mehr. Eines Nachts lag ich im Bett und versuchte zu schlafen, konnte aber nicht. Die Stunden vergingen und das Einzige, was ich hörte, war das ständige Tippen seiner Tastatur. Ich starrte an die Decke, genervt, aber aus dem Augenwinkel bemerkte ich etwas Seltsames. Kevin schaute mich alle paar Minuten an. Er bewegte sich leicht, warf einen Blick zu mir und wandte sich dann wieder seinem Bildschirm zu. Ich bewegte mich nicht, machte keinen Ton. Was zur Hölle, schaute er. Irgendwann muss ich doch eingeschlafen sein, denn das Nächste, was ich wusste, war, dass es schon morgen war. Ich packte meine Sachen und ging so schnell wie möglich. Einen Monat später schickte mir ein Freund einen Link zu einer Website. Sie war wie Reddit, aber dunkler, etwas, das ich noch nie gesehen hatte. Neugierig klickte ich und sofort wünschte ich, ich hätte es nicht getan. Da waren Fotos von mir in meinem Zimmer, wie ich schlief, aus verschiedenen Winkeln aufgenommen. Mein Magen zog sich zusammen, als ich weiter nach unten scrollte und eines von mir in der Dusche sah. Es war nicht explizit, aber das spielte keine Rolle. Jemand hatte mich beobachtet und heimlich Fotos gemacht. Ich musste nicht zweimal überlegen. Ich wusste, dass es Kevin war. Ich ging direkt zum Betreuer unseres Stockwerks, zitterte vor Wut. Er war genauso schockiert wie ich und rief sofort den Wohnheimservice an. Die Frau am anderen Ende der Leitung klang genervt, als wäre das nur eine kleine Unannehmlichkeit. Vielleicht verstand sie nicht, wie ernst es war. Oder sie glaubte mir vielleicht nicht. Wie auch immer, mein Betreuer bestand auf einem Zimmerwechsel. Und sie stimmte zu, aber unter einer Bedingung. Ich musste noch 2 Nächte in dem Zimmer mit Kevin verbringen. Der Gedanke, dort zu bleiben, ließ mir den Magen umdrehen. Ich versuchte, bei Freunden zu übernachten, suchte sogar nach Motels in der Nähe, aber nichts klappte. Ich hatte keine Wahl. Ich musste noch 2 Nächte mit Kevin aushalten. Soweit ich wusste, hatte niemand ihm gesagt, was los war. Er hatte keine Ahnung, dass ich wusste, was er getan hatte. In jener ersten Nacht konnte ich nicht schlafen, Ich lag einfach da, starrte an die Decke, nur vom Laptop-Licht Kevins schwach erleuchtet. Die Stunden vergingen. Irgendwann muss ich doch eingeschlafen sein, aber ein plötzliches Gefühl riss mich ruckartig wach. Es war, als würde mich jemand beobachten. Langsam drehte ich den Kopf. Und da war er, auf seinem Bett sitzend, ganz still, starrte mich an. In seiner Hand erkannte ich die Umrisse seines Handys, das direkt auf mich gerichtet war. Er dachte, ich würde noch schlafen. Etwas in mir zerbrach. Ich warf die Decke weg und machte das Licht an. Das Zimmer wurde hell und zum ersten Mal sah ich, wie Kevin reagierte. Er zuckte kurz zusammen, bevor sein Gesicht wieder ausdruckslos wurde. Ich verlor die Kontrolle. Ich fing an zu schreien, meine Stimme zitterte vor Wut. Ich erinnere mich kaum, was ich sagte. Er murmelte etwas, eine schwache Ausrede, aber ich hörte nicht zu. Ich stürzte mich auf sein Handy. Er wich zurück, drehte sich um, um es zu schützen, und dann zog er plötzlich ein Messer. Ich weiß nicht, woher er es hatte. Es war nur ein kleines Taschenmesser, nichts Großes, aber in diesem Moment war es furchteinflößend. Ich wich zurück, aber nicht schnell genug. Die Klinge streifte meinen Arm und verursachte einen stechenden Schmerz. Aber das machte mich nur noch wütender. Ich dachte nicht mehr nach. Ich stürzte mich auf ihn, packte sein Handgelenk und versuchte, ihm das Messer abzunehmen. Der Kampf war chaotisch, reine Adrenalin. Ich weiß nicht wie, aber ich schaffte es, es ihm zu entreißen. Meine Hände zitterten, mein Arm blutete, aber es war noch nicht vorbei. Ich schlug ihn, meine Faust traf sein Gesicht. Dann noch einmal und nochmal. Ich war noch nie in einer Schlägerei gewesen. Ich war nicht der Typ, der zuschlägt. Aber in diesem Moment ließ ich all die Angst, Wut und Abscheu an ihm aus. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich es bereue, aber ehrlich gesagt fühlte es sich gut an. Ich weiß nicht, wie lange es dauerte, aber jemand muss den Lärm gehört und die Sicherheit gerufen haben. Die Tür wurde aufgestoßen und das nächste, was ich wusste, war, dass die Campuspolizei Kevin mitnahm. Ich stand da, immer noch zitternd, keuchend. Ich hätte erleichtert oder sicher fühlen sollen. Aber dann wandten sie sich mir zu. Trotz allem war ich derjenige, der aus dem Studentenwohnheim geworfen wurde. Sie hatten eine strenge Null-Toleranz-Politik gegenüber Gewalt, egal in welcher Situation. Es spielte keine Rolle, dass ich mich verteidigt hatte. Es spielte keine Rolle, was Kevin getan hatte. Die Entscheidung war endgültig. Zumindest wurde ich nicht von der Universität verwiesen. Aber jetzt musste ich schnell eine neue Bleibe finden. Ich hatte keinen Job und kein Erspartes. Wenn meine Eltern nicht zugestimmt hätten, Bürgen für mich zu sein, weiß ich nicht, was ich getan hätte. Ich endete in einer winzigen, heruntergekommenen Wohnung, ein paar Kilometer vom Campus entfernt. Die Wände waren zerkratzt, der Teppich abgenutzt, aber wenigstens war sie meine. Außerhalb des Campus zu leben, war eine völlig andere Welt. Ich vermisste meine Freunde, das einfache soziale Leben, die Partys. Aber gleichzeitig war ich dankbar, weit weg von Kevin zu sein. Das alles geschah über etwa ein Jahr, als ich ungefähr 14 oder 15 Jahre alt war. Jetzt bin ich 22 und erst vor kurzem habe ich wirklich verstanden, wie verdreht das alles war. Damals wohnte ich noch bei meinen Eltern, aber meine ältere Schwester, die etwa 6 Jahre älter ist als ich, war schon ausgezogen. Sie lebte mit ihrem damaligen Verlobten, heute Ehemann, einem alten Schulfreund und einem anderen Typen, den sie über eine Mitbewohner-App gefunden hatten. Letzterer war super introvertiert und unbeholfen, so der Typ, der kaum sein Zimmer verließ, außer um Essen in der Mikrowelle aufzuwärmen oder an seinem Computer Star Trek zu schauen oder Videospiele zu spielen. Die einzige Person, bei der er sich wohlzufühlen schien, war seine Freundin, die sozial genauso merkwürdig war wie er. Um das nicht zu verwirrend zu machen, nenne ich den normalen Mitbewohner Rick, den seltsamen Typ Jason und seine ebenso eigenartige Freundin Lacey. Zur Einordnung, Jason war damals 30 und Lacey 26 Jahre alt. Beide strahlten eine intensive Nerd-Vibe aus, aber nicht im positiven Sinn. Anfangs dachte ich ehrlich gesagt nur, sie seien ruhig und introvertiert. Seltsam, ja, aber harmlos. Meine Schwester und ich kamen damals nicht gut mit unseren Eltern klar. Die Situation hatte sich besonders schnell verschlechtert, weil unsere Mutter mit einem kontrollierenden und unangenehmen Typen zusammen war, der mich offensichtlich nicht mochte. Schon die kleinste Kleinigkeit ließ ihn ausrasten, also verbrachte ich immer mehr Zeit in der Wohnung meiner Schwester, um wenigstens etwas Ruhe zu haben. Dann begannen die Dinge mit Jason und Lacey, offen gesagt, richtig beunruhigend zu werden. Wie gesagt, sie waren schon seltsam, aber je länger ich blieb, desto merkwürdiger wurde ihr Verhalten. Sie ignorierten praktisch alle anderen im Haus, als würden sie in ihrer eigenen Blase leben. Jason murmelte ein paar Worte, wenn man ihn in der Küche traf. Aber Lacey, sie sprach nicht, wörtlich. Sagtest du »Hallo« oder versuchtest sie etwas zu fragen, schaute sie dich nur mit einem leeren, unheimlichen Blick für ein paar Sekunden an und ging dann schweigend weg. Ich übertreibe nicht, es war wie in einem Horrorfilm. Aber am merkwürdigsten war das Muster, das anfing, als ich zum Übernachten blieb. Normalerweise schlief ich auf einem alten Futon im Büro von Rick im Erdgeschoss. Nichts Luxuriöses, aber es funktionierte. Dieses Zimmer lag direkt neben einem kleinen Bad und aus irgendeinem Grund, obwohl es oben ein voll funktionsfähiges Bad gab, ging Lacey immer runter, um genau dieses zu benutzen. Und es ging nicht schnell. Sie duschte stundenlang, immer mitten in der Nacht. Am Anfang schenkte ich dem keine große Beachtung. Ich schlafe tief, also bekam ich das meist gar nicht mit. Aber eines Nachts blieb ich lange wach, weil ich aufgeschobene Aufgaben erledigte. Ich hörte, wie die Dusche ausging, und das riss mich aus meiner Konzentration. Hauptsächlich, weil es schon sehr spät war. Etwa 10 Minuten später hob ich den Blick vom Bildschirm. Und da stand sie. Ich ließ die Tür zum Büro immer einen Spalt offen, weil es sonst zu heiß wurde. Und Lacey stand draußen, völlig nackt, starrte mich durch den Spalt an. Ich erinnere mich, dass ich ein paar Mal blinzelte, wie erstarrt war, und dann leise ihren Namen sagte: »Lacey, geht es dir gut?« Das schien sie aus ihrem Trancezustand zu reißen, und sie rannte wortlos den Flur entlang. Ich saß noch eine Weile da und versuchte zu verarbeiten, was zum Teufel gerade passiert war. Zwischen Schlafmangel, zu viel Kaffee und der surrealen Situation redete ich mir schließlich ein. Ich hätte mir das nur eingebildet, also erzählte ich niemandem davon. Einen Monat später kam ich eines Nachmittags zur Wohnung meiner Schwester, und Rick lief nervös im Wohnzimmer hin und her. Er erzählte, dass er glaubte, jemand würde in der Nachbarschaft herumschleichen. Offenbar hatte er Flecken und Fingerabdrücke an der Außenseite seines Bürofensters gefunden, als hätte jemand sein Gesicht ans Glas gedrückt, um hineinzuschauen. Die Jalousien passten nicht richtig, sodass ein störender Spalt blieb, durch den man sehen konnte, ob Licht an war. Das Zimmer lag im Erdgeschoss, zur Straße hin und war leicht von der Gehsteigseite zugänglich. Rick hatte Angst. Er dachte, vielleicht wurde er heimlich beobachtet, während er private Dinge tat. Oder noch schlimmer, jemand plante einen Einbruch. Er rief die Polizei, aber da es damals noch keine Kameras gab, konnten sie nicht viel tun. Kurz darauf entschied Rick, Kameras innen und außen am Haus zu installieren. Innerhalb weniger Tage waren sie in Betrieb. Und das Timing war perfekt, denn Jason und Lacey waren für ein paar Tage aus der Stadt. Ich nehme an, niemand dachte daran, sie über die Kameras zu informieren, als sie zurückkamen. Ein paar Monate vergingen und an einem Wochenende besuchte ich meine Schwester. Da bemerkte ich, dass Jasons Zimmer völlig leer war. Ich fragte, was passiert sei, und sie sagte ganz nebenbei: »Ach, die sind weg. Wir haben sie rausgeschmissen. Psychopathen.« Natürlich wollte ich mehr wissen. Dann erzählte sie mir: Es stellte sich heraus, dass die Nacht, in der ich Lacey so anstarren sah, kein Einzelfall war. Als Rick die Kameraaufnahmen überprüfte, fand er Clips, in denen sie mitten in der Nacht vor der Bürotür stand und mich beim Schlafen bis zu einer halben Stunde lang stumm anstarrte. Mehrfach. Und ich. Völlig ahnungslos. Das war schon genug, um mir den Magen umzudrehen. Aber es wurde noch schlimmer. Erinnert ihr euch an die Fingerabdrücke an der Außenseite des Fensters? Es war kein Fremder. Es war Jason. Offenbar war er öfter draußen und schaute durchs Fenster, wenn ich aus dem Bad kam, nur in ein Handtuch gehüllt. Die Kameras filmten das. Es passierte nicht oft, aber genug. Als ob das nicht schon krank genug wäre, ließ der Ehemann meiner Schwester neulich während eines Gesprächs die Bombe platzen. Hätten wir dir damals alles erzählt, hättest du vielleicht rechtliche Schritte einleiten können. Ich natürlich. Moment, was meinst du mit alles? Da erzählte er mir von dem Essen. Mehrfach wurden sie dabei erwischt, wie sie mit meinen Sachen herumspielten. Jason, wie er Äpfel ableckte, die ich in der Küche liegen gelassen hatte. Lacey, wie sie in meinen Orangensaft spuckte. Sie hatten sogar meine laktosefreie Milch gegen normale Milch ausgetauscht, was erklärte, warum ich plötzlich ohne ersichtlichen Grund krank wurde. Und dieser Teil jagt mir heute noch Schauer über den Rücken. Als Rick schließlich ihr Zimmer durchsuchte, um sie zur Rede zu stellen, fand er einige meiner alten Kleidungsstücke, T-Shirts, von denen ich dachte, ich hätte sie verloren, an der Wand hängen. Nicht in einer Schublade verstaut, nicht versteckt, ausgestellt. Daneben hingen seltsame Bleistiftzeichnungen von mir schlafend und jede Menge handgeschriebene Gedichte über mich. Ich weiß bis heute nicht, was in diesen Gedichten stand. Und ehrlich gesagt, will ich es auch nicht wissen. Rick gab ihnen nicht einmal die Chance, sich zu erklären. Er sagte nur, ihr habt 2 Stunden, eure Sachen zu packen und zu gehen. Wenn ihr jemals wieder hier jemanden kontaktiert, rufe ich die Polizei. Sie gingen noch am selben Tag. Aber selbst jetzt wird mir beim Nachdenken darüber übel. Ich habe keine Ahnung, was sie sonst noch gemacht haben oder was sie vorhatten. All das geschah während meinem 2. Jahr an der Northern Ridge University, in den kältesten Monaten des Jahres 2015. Es könnte Ende Januar oder Anfang Februar gewesen sein, ganz ehrlich. Ich bin mir nicht sicher. Damals lebte ich mit 2 Mitbewohnerinnen, Mia und Roxy. Wir 3 hatten gerade unser erstes Haus außerhalb des Campus gemietet und waren begeistert von dieser neuen Freiheit, die damit einherging, die Wohnheime hinter uns zu lassen. Und ja, mit dieser Freiheit kam auch ein wenig leichtsinniges Experimentieren. Zuerst nichts allzu Wildes. Wir begannen mit einer Gruppe auszugehen, die verrückte Partys veranstaltete, und bald kursierten stärkere Substanzen wie Molly und Kokain. Nach ein paar Monaten, in denen wir zusahen, wie unsere Noten und unsere psychische Gesundheit abstürzten, distanzierten Mia und ich uns von dieser Szene. Aber Roxy? Roxy stürzte sich vollends hinein. Sie wurde viel aggressiver und unberechenbarer. Und nur um das klarzustellen, ich verurteile niemandes Entscheidungen. Aber ich erwähne das, weil ich wirklich glaube, dass es erklären könnte, was danach passierte. Es begann an einem Wochenende, ich glaube, es war ein Samstagabend. Wir wollten auf eine Party im Haus eines älteren Studenten gehen. Wir 3 kamen zusammen an, trennten uns aber kurz nach unserer Ankunft. Ich hatte bereits geplant, früh zu gehen, weil ich mich am nächsten Tag mit meiner Cousine treffen wollte und nicht die Nacht damit verbringen wollte, billige Cocktails zu erbrechen. Roxy sagte, sie würde mit Mia zurückkommen, damit sie nicht allein wäre. Wir hatten eine strikte Buddy-Systemregel für nächtliche Heimwege. Immer. Wir erinnerten uns sogar gegenseitig daran, wenn wir betrunken waren. Aber aus irgendeinem Grund wurde diese Regel genau in dieser Nacht gebrochen. Roxy ging schließlich mit irgendeinem Typen mit und Mia lief allein nach Hause. Wie sich herausstellte, wurde sie verfolgt. Mir wird immer noch übel, wenn ich daran denke. Ich wünschte, ich wäre geblieben oder hätte sichergestellt, dass jemand anderes sie begleitete. aber ich musste akzeptieren, dass ich diese Entscheidung nicht ungeschehen machen kann. Als ich am nächsten Morgen nach Hause kam, erzählte Mia mir alles. Sie war schockiert, was bei ihr ungewöhnlich war. Sie sagte, sie habe Roxy in dieser Nacht eine Nachricht geschickt, als sie allein nach Hause lief. Etwas Kurzes, aber Direktes, wie: Ich kann nicht glauben, dass du mich allein hast laufen lassen. Es war nicht unfreundlich, nur ehrlich. Mia war immer so. Ich dachte, Roxy würde es ignorieren oder sich entschuldigen und wir würden weitermachen. Aber das tat sie nicht. Roxy drehte völlig durch. Sie antwortete mit einer ellenlangen Nachricht voller Beleidigungen und Flüchen. Es war völlig unerwartet und fühlte sich seltsam persönlich an. Aber anstatt sie zu konfrontieren, versuchten wir einfach, den Tag zu überstehen und hofften, dass sich die Lage beruhigen würde. Am Montag ging Mia zu ihrem Job im Studentenfreizeitzentrum und ich zu einer Anthropologie-Vorlesung. Kaum war die Hälfte der Vorlesung vorbei, bekam ich Nachrichten von Leuten, die im Zentrum waren. Anscheinend war Roxy dort aufgetaucht und hatte Mia vor etwa 60 Leuten angeschrien. Sie sagte die schrecklichsten Dinge, beleidigte sie auf jede erdenkliche Weise. Die Sicherheitsleute mussten sie rausziehen, und hier kommt der Teil, der mich immer noch verfolgt. Ihre Mutter war bei ihr. Ihre richtige Mutter war in dieser Woche zu Besuch und sah alles, ohne einzugreifen. Ich weiß nicht, ob sie Angst vor ihr hatte oder einfach abwesend war, aber sie schien am liebsten unsichtbar werden zu wollen. Als sie zurück nach Hause kamen, war ich schon dort und wärmte Reste in der Küche auf. Ich hatte an dem Tag nicht viel mit Roxy geredet. Ehrlich gesagt hoffte ich, dass sie und Mia ihre Probleme ohne mein Zutun klären würden. Unsere Nachbarn, die den Lärm offenbar schon mitbekommen hatten, standen draußen und starrten ungläubig. Es war, als würde die ganze Straße für einen Moment innehalten. Ich war noch nie eine gewalttätige Person. Ich meide Konflikte wie die Pest. Aber ich weiß nicht, etwas brach in mir. Ich konnte nicht zulassen, dass sie Mia verletzte. Ohne nachzudenken, stürzte ich mich auf Roxy und riss ihr, ob aus Instinkt oder Adrenalin oder beidem, das Messer aus der Hand und warf es in den Garten. Ich drehte mich um, um es aufzuheben, nur für den Fall, aber Roxy war schon wieder im Haus. Als ich das Messer erreichte, sah ich hoch und sie stand wieder in der Tür, diesmal mit einem zweiten Messer. Nur, dass sie es diesmal auf sich selbst richtete. Sie sah mir direkt in die Augen und fragte, ob ich sehen wollte, wie sie es tun würde. Ihre Stimme war flach, leer. Ihre Mutter verlor in diesem Moment die Fassung. Sie weinte, flehte sie an. Ich war wie gelähmt und bat sie immer wieder, das Messer fallen zu lassen. Dann wurde alles verschwommen. Ich glaube, ich war geistig oder vielleicht sogar körperlich ohnmächtig geworden. Ich bin mir nicht mal sicher. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich die Straße entlang rannte, barfuß, außer Atem, mit Mia, um zu fliehen. Wir landeten schließlich im Haus einiger Nachbarn, ein paar Türen weiter. Glücklicherweise nahmen sie uns ohne Fragen auf. Währenddessen konnten wir Roxy noch aus einer halben Straßenlänge Entfernung wie ein Tier schreien hören. Wir beide zitterten, schweißgebadet, aber wenigstens wussten wir, dass wir in Sicherheit waren. Eine Weile später sahen wir die Polizei und ein Krisenteam am Haus eintreffen. Sie nahmen Roxy mit, ruhig, in Handschellen und seltsam still, und brachten sie ins Krankenhaus für eine vollständige psychiatrische Untersuchung. Das war das letzte Mal, dass wir sie sahen. Mia und ich blieben in den folgenden Wochen bei Freunden auf der anderen Seite der Stadt, bis sich die Lage etwas beruhigte. Schließlich kehrten wir nach Hause zurück, aber ehrlich gesagt fühlte es sich nie wieder wie zuvor an. Zu viele schreckliche Erinnerungen in diesen Wänden. Wir zogen am Ende des Semesters aus. Später erfuhr ich, dass Roxy einen vollständigen psychotischen Zusammenbruch erlitten hatte, ausgelöst durch Stress, Drogen und einige undiagnostizierte psychische Probleme. Es veränderte komplett meine Sicht auf psychische Gesundheit, besonders bei Menschen in unserem Alter. Es lehrte mich auch, wie weit der Körper gehen kann, wenn man im Überlebensmodus ist. Außerdem versprach ich mir selbst, nie wieder meine Instinkte zu ignorieren. Ich wusste von Anfang an, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Ich wollte es nur nicht wahrhaben. Das wird jetzt komplett verrückt klingen, aber ich schwöre bei meinem Leben, dass alles genau so passiert ist. Und Jahre später macht mich allein der Gedanke daran immer noch nervös. Also macht euch bereit, denn das ist die Geschichte, wie ich anfing zu glauben, dass mein ehemaliger Mitbewohner ein Serienmörder gewesen sein könnte oder zumindest eine sehr dunkle Neigung in diese Richtung hatte. Es war gegen Ende des Sommers, irgendwann 2013, als ich in ein Haus in einer ruhigen Vorstadt nahe Fairview, Texas zog. Der Preis war unschlagbar, fast zu gut, um wahr zu sein. Und mein Mitbewohner, nennen wir ihn Travis, wirkte zunächst normal. Ein bisschen einsam, kaum Augenkontakt, aber nichts offensichtlich Beunruhigendes. Doch als ich den Mietvertrag unterschrieb, gab es eine seltsame Klausel. Unter keinen Umständen den Keller betreten. Ich erinnere mich, wie ich diese Zeile einen Moment lang anstarrte und dachte, okay, das ist merkwürdig. Aber ich war pleite, kam aus einer schwierigen Situation und die Vorstellung, weiter nach einer Wohnung zu suchen, erschöpfte mich. Ich sagte mir, manche Leute sind halt eigen mit ihrem Raum. Vielleicht ist er ein Messie oder lagert da unten Familiendinge. Doch je besser ich Travis kennenlernte, desto mehr fing es an, sich falsch anzufühlen. Erste rote Flagge. Der Typ war süchtig nach Meth. Und zwar richtig. Und trotzdem hielt er einen Job in der Tech-Branche und stieg sogar auf, während wir zusammen wohnten. Ich verurteile ihn nicht allein für den Konsum. Es war eher, wie offen und unbekümmert er damit umging. Er redete mit 1000 Worten pro Minute im Wohnzimmer, manchmal über Normales, manchmal über wirklich verstörende Themen. Da war dieser eine Witz, der mir immer mehr Unbehagen bereitete. Völlig ernst sagte er, wenn du jemals einen komischen Geruch aus dem Keller wahrnimmst, keine Sorge, das sind nur die Lügen, die da unten sterben. Beim ersten Mal lachte ich verlegen. Beim dritten Mal fragte ich direkt, was zum Teufel soll das heißen? Er sah mich mit einem schiefen Grinsen an und sagte, ich benutze Chemikalien, um nach Leichen aufzuräumen. Ich lachte nervös, aber verdammt, das klang nicht wie ein normaler Witz. Da war etwas zu Kaltes in seiner Stimme, etwas Einstudiertes, noch etwas. Er war besessen davon, meinen Zeitplan zu kennen. Er schrieb mir, um zu bestätigen, wann ich arbeitete oder weg war. Einmal blieb ich krank von meinem Job in einem Second-Hand-Laden zu Hause und er schien echt aufgewühlt. Ich lag im Bett, als ich seltsame metallische Geräusche von unten hörte, gefolgt von etwas, das wie erstickte Schreie klang. Sein Auto stand draußen, aber im Erdgeschoss war niemand. Ich sah in sein Zimmer. Leer. Mir gefror das Blut, aber ich unternahm nichts, schloss nur meine Tür ab und tat so, als würde ich schlafen. Travis hatte auch die Angewohnheit, die Musik extrem laut aufzudrehen, mal harter EDM, mal NPR-Radiosendungen, aber immer so laut, dass die Fenster vibrierten. Damals dachte ich, er sei einfach high und seltsam, aber heute bin ich mir fast sicher, dass er etwas übertönen wollte. Etwas, das keine Musik war. Eines Abends in der Küche, er offensichtlich high, hielt er eine widerliche Rede über Sexarbeiterinnen. Er sagte so etwas wie, man kann mit ihnen machen, was man will. Sie ersticken, schlagen, sogar töten. Es interessiert keinen. Ich erstarrte für eine Sekunde. Ich sagte ihm, dass es krank sei, so etwas zu sagen, und er lachte nur. Komm schon, ich rede nur. Ich bin ein respektabler Typ, habe ein Haus, einen guten Job. Wer würde mich verdächtigen? In dem Moment begann ich mit einem Messer unter dem Kissen zu schlafen. Ich konnte nicht sofort ausziehen, Also redete ich mir ein, er sei nur ein Psychopath in Worten. Sicher, aber wahrscheinlich kein echter Mörder, oder? Bis ich eines Wochenendes in die Garage ging, um Wäsche zu waschen und einen Geruch wahrnahm. Jeder, der schon Verwesung gerochen hat, erkennt ihn. Dick bleibt in der Nase hängen. Nicht wie eine Maus in der Wand, das hier war schwer. Und die Garage war sauber. Keine Tiere, keine Fallen, nichts. Nur dieser Gestank. Das war der Moment, in dem alle inneren Alarmglocken schrillten. Ich überlegte einen Tag und erwähnte es dann beiläufig, nicht direkt. Ich versuchte, seinen Witz aufzugreifen. Hey, du solltest die Leichen besser beseitigen. Der Geruch in der Garage ist unerträglich. Seine Reaktion werde ich nie vergessen. Er erstarrte. Seine Pupillen verengten sich. Dann starrte er mich an, als hätte ich etwas entdeckt, das ich nicht hätte sehen dürfen. Sein Ausdruck wechselte von der üblichen nervösen Energie zu etwas Kälterem, Grausamerem. Er stotterte kurz, bevor er sagte, »Ernsthaft?« Ich antwortete nur, »Ja, ernsthaft.« Es folgte eine angespannte Stille, dann murmelte er, »Danke für den Hinweis« und ging in sein Zimmer, ohne ein weiteres Wort. Ein paar Tage später war ich wieder in der Garage, als Travis plötzlich seinen Kopf aus der Dachluke steckte und mich rief. Er sagte, »Da ist etwas, das ich überprüfen muss.« Ich sah nach oben und er hockte da wie ein Gremlin, grinste seltsam und winkte mich hoch. Und lasst mich sagen, jede Zelle in mir fror ein. Mein Instinkt schrie, nicht zu gehen, eine tiefe, urzeitliche Angst. Ich tat so, als bekäme ich eine SMS und sagte, Scheiße, ich bin spät dran. Ich packte die nasse Wäsche, warf sie in mein Zimmer und verließ das Haus für den Rest des Tages. Travis verbrachte viel Zeit in diesem abgeschlossenen Keller. Die Tür hatte nicht mal einen Knauf, nur ein Loch, wo einer sein sollte. Man musste durch eine alte Holztür im Hinterhof und ein paar Stufen hinuntergehen, um hineinzukommen. Ich fragte mich immer, was wirklich da unten war, aber ich hatte nie den Mut nachzusehen. Ein Teil von mir wünscht, ich hätte es getan, nur um Gewissheit zu haben, aber ein anderer Teil weiß, dass das, was ich gefunden hätte, mich für immer verfolgt hätte. In den letzten Monaten dort eskalierte alles. Travis nahm fast täglich Meth und seine Aussagen wurden dunkler, expliziter. Keine typischen Drogengelaber, sondern detaillierte Beschreibungen von Verstümmelung, Kontrolle, widerlichen frauenfeindlichen Tiraden, besonders über Sexarbeiterinnen. Es war kein Witz mehr, es war bildhaft, als hätte er Szenen im Kopf, die er nicht los wurde. Eines Nachts zeigte er mir grundlos ein Video, das er gemacht hatte. Und ich schwöre, es sah aus wie aus einem Found-Footage-Horrorfilm. Er, oder zumindest glaube ich, dass er es war, trug eine Pestarztmaske und ging durch einen dunklen Raum, in dem jemand gefesselt war. Das Video sprang zwischen Lederriemen und rückwärts verlangsamten Schreien hin und her. Es war krank. Ich sah es nicht mal zu Ende, sagte nur, es sei weird, und ging. Je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir. Nichts davon war Zufall. Jedes Detail, die Musik, die sexuellen Kommentare, die Fixierung auf meinen Zeitplan, war Teil von etwas Größerem, Dunklerem, das ich nicht sehen wollte. Ende Oktober 2014 zog ich aus. Ich schloss mich einem Protest in einem Reservat in Arizona an, teils aus Überzeugung, aber hauptsächlich, weil ich jeden Vorwand nutzte, um aus diesem Haus zu kommen, ohne Konfrontation. Ich sagte Travis, ich ziehe aus, und gab ihm ein paar Wochen Vorlauf. Er schien nicht überrascht. In meiner letzten Nacht betrank er sich, lief im Wohnzimmer auf und ab und murmelte verstörende Dinge. Dann redete er wieder über diese Mädchen, aber diesmal ohne den Anflug eines Witzes. Er sagte Sachen wie, »Sie zählen nicht. Niemand merkt, wenn sie verschwinden.« Da verlor ich die Fassung. »Irgendwann schnappen sie dich«, sagte ich direkt. Er lachte nicht, grinste nicht. Er starrte mich nur an und sagte mit leiser, ernster Stimme: »Werden Sie nicht. Ich bin genau die Art von Person, die niemand verdächtigt.« Ich schlief kaum in dieser Nacht. Am nächsten Morgen packte ich, was ich konnte, ins Auto und fuhr los. Musik auf voller Lautstärke, um nicht zu viel nachzudenken. Eine Zeit lang versuchte ich es zu vergessen, aber es blieb. Monate, dann über ein Jahr. Die Schuld ging nicht weg, bis ich Anfang 2016 anonym bei Crime Stoppers anrief. Ich erzählte alles. Die Witze, der Geruch in der Garage, das verstörende Video, seine Obsession mit Sexarbeiterinnen. Zunächst war es ein normales Gespräch, doch dann wurde ich auf Hold gesetzt. Eine Minute später sprach ich mit einem Polizeisergeanten. Sie stellten sehr spezifische Fragen: welches Auto er fuhr, wie das Haus von außen aussah, welche Chemikalien er erwähnt hatte. Sie schienen echt interessiert. Ich gab alle Details, die ich noch wusste, und legte auf. Ich habe nie erfahren, was daraus wurde, aber wenigstens hatte ich etwas getan. Vor kurzem erzählte ich alles meiner Mutter. Sie war beunruhigt, aber neugierig. Also suchten wir das Haus auf Google Maps. Da stand es noch. Aber jetzt? Jetzt war ein riesiger, fensterloser, weißer Anhänger in der Einfahrt geparkt. Ich starrte ihn lange an. Vielleicht nichts Besonderes. Leute lagern darin Zeug. Aber mein Instinkt schrie wieder. Ich kann nichts beweisen. Vielleicht werde ich die Wahrheit nie erfahren, es sei denn, er macht einen Fehler und wird geschnappt. Aber von all den zwielichtigen oder kriminellen Leuten, die ich je traf, ist er der einzige, bei dem ich das Gefühl hatte, dem wahren Bösen gegenüberzustehen. Ich hoffe, ich sehe diesen Mann nie wieder.